Hallo und schönen Nachmittag, Gerhard Eisel. Ich bin der Vorsitzende der Gruppe Ballhausplatz. Wir sind die parteiunabhängige Fraktion des Außenministeriums. Uns gibt es seit 1967, falls es jemand nicht weiß. Und wir treten, seitdem es uns gibt, ein für einen parteifreien und professionellen auswärtigen Dienst. Und dazu zählt auch, dass wir das doch ein bisschen angestaubte Außenministerium einfach durchlüften wollen. Und dazu laden wir auch Gäste von außen ein, um mit ihnen in Austausch zu treten. Und heute ist unser Gast Dr. Irmgard Kriss. Demokratie. Wie ihr vielleicht wisst, ist heuer ein Wahljahr. Auch wir haben Wahlen. Die Personalvertretungswahlen finden im November statt. Und der Slogan der UGÖD, unseres Kooperationspartners, heißt Demokratie gehört gelebt. Und das ist auch der Grund, warum ich auch Frau Dr. Kriss auch zu uns eingeladen habe, weil ich glaube, ich weiß, ob ich sie lange vorstellen muss in diesem Kreis. Sie war Präsidentin des OGH, sie war unabhängige Kandidatin zur Bundespräsidentschaft, Leiterin der Hypoalpen-Adria-Kommission und der Kinderwohlkommission, zwei Jahre lang Abgeordnete zum Nationalrat. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir uns beide kennen, auch unter anderem sehr engagiert in der Initiative Bessere Verwaltung. Demokratie hängt von uns allen ab, deswegen möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, bitte engagiert euch alle in die Personalvertretung, egal bei welcher Fraktion oder egal auch bei welchen Parteien oder Interessenvertretungen ihr mitmacht. Demokratie, wir sehen es auch in unserem Nachbarland, auch Slowakei derzeit, und Ungarn, der Populismus ist eine Gefahr. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir einfach gemeinsam für Demokratie eintreten in unserem täglichen Leben. Der heutige Titel des Vortrags von Frau Dr. Kriss lautet Demokratieverdrossenheit als globale Herausforderung. Was können wir in Österreich dagegen tun? Ich glaube, dieser Titel ist aktueller als je. Und in diesen kurzen Einleitungsworten von Dr. Kriss überlasse ich gleich das Wort an Sie. Danke sehr.
Ja, vielen Dank, Herr Magister Eisel, für die Einladung und für die Vorstellung. Und ich bin sehr gern hierher gekommen. Meine beste Freundin war Botschafterin und daher und eine Studienkollegin von mir war auch Botschafterin. Das heißt, ich habe immer wieder aus erster Hand etwas darüber erfahren, wie das Außenministerium arbeitet und auch im Innern funktioniert. Ja, also mein Thema ist die Gefährdung der Demokratie. Und wenn Sie heute auf ORF.at geschaut haben, dann waren zwei Meldungen, die über dieses Thema etwas aussagen. Eine Meldung war, dass eine immer größere Wertekluft besteht. Also die Werte in den verschiedenen Weltregionen driften immer weiter auseinander. Also westliche Werte, asiatische Werte, also südamerikanische Werte, wie immer, ja. Also jeder Bereich hat in einem immer stärkeren Maß eigene Werte oder das Bedürfnis danach, eigene Werte zu formulieren und nicht andere Werte übernehmen zu müssen, vor allem die westlichen Werte, die mit diesem Universalitätsanspruch auftreten. Also universelle Werte, das wird abgelehnt. Das war die eine Meldung, die für unser Thema relevant ist. Und die zweite Meldung, auch heute auf ORF.at, war, dass die Armutsgefährdung in Österreich zunimmt. Das ist jetzt auf den ersten Blick, denkt man sich, was hat das mit der Demokratie zu tun? Das ist ja nicht unmittelbar demokratierelevant. Und da steht, dass etwa 1,3 Millionen Österreicherinnen und Österreicher armutsgefährdet sind. Und Sie wissen alle, was armutsgefährdet heißt. Das sind Menschen, die weniger als 60% des Mediaeinkommens haben. Und für Einzelpersonen sind das, glaube ich, 1.392 Euro im Monat. Und wenn man sich heute anschaut, wie die Mieten gestiegen sind, also wenn jemand nicht das Glück hat, eine Friedenskronen-Mietzinswohnung zu haben, aber das haben diese Leute in den selteneren Fällen, oder eine künstliche Gemeindewohnung, dann ist das schon ein Problem, nicht? Und wie auch die Preise für Lebensmittel gestiegen sind. Etwa 200.000 Menschen in Österreich sind nach diesem Artikel wirklich arm, weil diese relative Armut, das ist ja eher eine statistische Größe. Also das ist ja nicht so aussagekräftig, weil wenn man 1,3 Millionen liest, denkt man sich nach Österreich, in welchem Zustand ist dieses Land und wie schlecht geht's den Leuten. Das trifft ja nicht zu. Aber wir haben natürlich einen Teil der Bevölkerung, der Mühe hat, also das tägliche Leben zu finanzieren und seine Wohnung zu finanzieren. Und das sind, für die es wirklich sehr eng ist, sind etwa 200.000. Also warum diese beiden Punkte? Einerseits die Werte und andererseits die Armut. Also die wirtschaftliche Stellung von Leuten, die Möglichkeit von Leuten, ihr Leben so zu gestalten, wie sie das möchten oder wollen oder wie das andere können in dem Land. Und das ist deshalb ein Thema, weil ja die Demokratie eine Regierungsform ist und sie ist ja nicht nur eine Regierungsform, sie ist auch eine Gesellschaftsform, sie ist auch eine Lebensform. Die Demokratie mit dem Anspruch auftritt, einerseits die persönliche Freiheit, die Gestaltungsfreiheit zu sichern, Menschenrechte, Rechtsstaat, das gehört zur liberalen Demokratie und wir reden hier in erster Linie von der liberalen Demokratie, nicht von einer illiberalen Demokratie, wie sie weiter östlich gelebt wird, dass eben diese Rechtswahrung gehört ja dazu. Und die Grundlage dieser liberalen Demokratie sind Werte. Und der wesentliche Wert ist die Würde des einzelnen Menschen, ist die Freiheit des einzelnen Menschen. Und Freiheit heißt ja nicht nur, dass ich, wenn ich jetzt auf die Straße gehe, dass nicht jemand kommen kann und sagen, kommen Sie mit, ich habe was mit Ihnen zu besprechen. Nicht diese Freiheit nur, die ist natürlich bei uns gewährleistet. Ja. Aber Freiheit heißt ja auch, sein Leben gestalten zu können, einen Gestaltungsspielraum zu haben, sein Potenzial entfalten zu können. Also diese persönliche Freiheit, diese Möglichkeit, das verspricht die Demokratie. Und die Demokratie verspricht auch, dass es nicht ein so großes Gefälle in einem Staat gibt zwischen Arm und Reich, dass eben da eine reiche Schicht ist und da sind die anderen die Armen. Und wir können auch fast jeden Tag in der Zeitung lesen, dass die Mittelschicht abbröckelt, ja, dass Leute absteigen aus der Mittelschicht in die untere Mittelschicht, also in die mittlere Mittelschicht, wenn man so will, in die untere Mittelschicht und dann vielleicht Unterschicht, das klingt schon sehr schlimm. Ja. Aber jedenfalls ist das eine Bevölkerungsgruppe, die unter Druck steht, weil eben sich die wirtschaftlichen Verhältnisse so geändert haben. Und dieses Versprechen der Demokratie, ihr habt da die Möglichkeit, euer Leben zu gestalten. Es geht nicht, und das wird ja als ungerecht empfunden, das sind einige wenige, die sehr reich sind, oder ein kleinerer Teil, der sehr reich ist, und die anderen haben nichts oder sehr wenig. Das ist ja etwas, was nicht einleuchtet, nicht, wo man das nicht versteht. Weil Demokratie heißt ja Gleichrangigkeit. Das heißt ja auch, dass die Vorrechte des Standes, die Vorrechte der Geburt abgeschafft sind. Das ist ja das Neue, das Revolutionäre, was die Demokratie gebracht hat. Also das ist ein ganz wesentliches Versprechen auch der Demokratie. Und je weiter daher das auseinanderklafft jetzt zwischen Arm und Reich, und da haben wir ja eine Entwicklung auch in Österreich, aber in allen westlichen Staaten, da haben wir eine Entwicklung, dass hier sich die Gehälter zum Beispiel von Personen, die ein Unternehmen leiten, in einem immer größeren Maß vom Durchschnittseinkommen in einem Unternehmen unterscheiden. Das war noch vor 30, 40 Jahren, war das vielleicht das 20-fache und heute ist vielleicht das 120-fache. Also das driftet immer weiter auseinander. Darüber möchte ich jetzt sprechen, was sind jetzt die Dinge, die Menschen stören und warum stören sie sie? Ich will diesen Zustand beschreiben, in dem wir uns jetzt befinden und nicht nur in Österreich, sondern in der gesamten westlichen Welt, wenn man so will. Und dann möchte ich darauf eingehen, was wir hier tun können, weil Österreich ist genauso mit betroffen, was wir hier tun können, um die Demokratie zu stärken und um die Demokratie vielleicht in einem gewissen Sinn muss man es sogar retten, ja? retten davor, dass sie ausgehöhlt wird und dass es nicht eine illiberale Demokratie wird, wie wir sie in Ungarn erleben. Sie alle kennen wahrscheinlich das Göteborg-Institut. Das Göteborg-Institut gibt jedes Jahr einen Demokratieindex heraus. Und in Österreich war eine gewisse Aufregung, als voriges Jahr berichtet wurde, das Göteborg-Institut hat Österreich herabgestuft zu einer Wahldemokratie. Österreich ist in den Augen des Göteborg-Instituts keine vollwertige Demokratie mehr. Ja. Und auf dieser Liste, die jetzt erschienen ist, also so ein Demokratieindex, wo alle Staaten der Welt aufgezählt sind, da ist Österreich an 23. Stelle. Deutschland ist an 15. Stelle. An erster Stelle ist Dänemark. An dritter Stelle ist Estland. An letzter Stelle, wer wird das wohl sein, ist Saudi-Arabien. Ja. Also, und das ist nach verschiedenen Kriterien ist da untersucht, wie ein Staat oder wie die Verwaltung eines Staates, wie das Leben in einem Staat beschaffen ist. Und wir haben da verloren. Einerseits Korruption, andererseits Medien, die bei uns und auch unter einem großen Druck stehen. Und Sie erinnern sich vielleicht an das Antikorruptionsvolksbegehren. Da finde ich ja also auch irgendwo eigentlich traurig und bestürzend. Also wir haben ein bisschen über 300.000 Unterschriften gehabt. Also die Bekämpfung der Korruption ist gar nicht so ein allgemeines Anliegen. Also die Leute unterschreiben viel lieber für Tierschutz. Das Tierschutzvolksbegehren ist zur gleichen Zeit gelaufen. Und ich glaube, die haben über 600.000 Unterschriften gehabt. Dabei ist Korruption ist ein Krebsübel. Zerfrisst den Staat von innen heraus. Weil es ja ganz entscheidend ist, dass dem Staat vertraut wird, dass darauf vertraut wird, dass es mit rechten Dingen zugeht, dass sich nicht jemand richten kann. Und all die Skandale, die jetzt ständig aufpoppen, wenn Sie da die Geschichten da über Benko hören, wie er sich das gerichtet hat mit dem Finanzamt, man staunt ja, was da alles möglich ist, nicht? Da läuft der Großbetriebsprüfung seit 3 Jahren und ist immer noch nicht abgeschlossen, da über seine Villa in Igls, ob das jetzt eine Liebhaberei ist oder keine Liebhaberei ist. Also als normale Österreicherin würde ich sagen, na nett, wenn eine Person dort wohnt, in diesem Riesenanwesen, das glaube ich 60 Millionen waren die Baukosten dieses Hauses. Also das ist alles Gift für die Demokratie, ja? Gift für die Demokratie ist auch, wenn wir jetzt zum Beispiel die Sicherheitsdebatte verfolgen. Und gestern im Report zum Beispiel war das auch ein Thema. Und dann bekommt man das Gefühl, all das, was eigentlich den Staat jetzt betrifft und für den Staat ja gefährlich ist und wo eigentlich alle zusammenwirken müssen, um diese Zustände zu ändern, um zu verhindern, dass so etwas wieder passiert. Da wird das parteipolitisch instrumentalisiert. Da versucht man dann, dem anderen den schwarzen Peter zuzuschieben. Und egal, ob man jetzt selber dieses Ministerium jahrzehntelang oder jahrelang geleitet hat, aber die anderen sind schuld. Der eine, der dann gekommen ist oder wie immer. Und das ist natürlich nicht vertrauenserweckend. Es ist klar, dass sich die Leute dann abwenden und sagen, na ja, die streiten ja nur die ganze Zeit. Und dann steht in irgendeinem Leitartikel, ja, aber wo nicht gestritten wird, ist keine Demokratie, wie der Helmut Schmidt gesagt hat. Ja schon, aber zwischen Streit und Streit ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob Argumente gewechselt werden in der Sache selber oder ob ich den anderen untergriffig angreife, ja, und nur versuche, den anderen anzuschwärzen. Das heißt, die politische Kultur spielt eine ganz große Rolle auch für das Vertrauen in die Demokratie. Und wenn Sie sich den APA-Vertrauensindex anschauen, dann weniger als die Hälfte der Politikerinnen und Politiker haben einen positiven Vertrauensindex. Ja? Der Großteil hat einen negativen Vertrauensindex. Und was mich da immer am meisten erstaunt, wenn ich das anschaue, Kickl ist an letzter Stelle ganz, oder Sobotka, das weiß jetzt nicht einer von den beiden, aber jedenfalls Kickl ist ganz unten. Aber die FPÖ hat die höchsten Zustimmungswerte. Ist eigentlich unvereinbar. Aber das sind alles Punkte, die man jetzt nicht darauf reduzieren kann, dass man sagt, na gut, die Parteien, die politischen Parteien, es ist halt so, ne? Aber die Demokratie, das ist ja was Hehres, Heiliges, das drüber schwebt. Das ist aber nicht so. Die Demokratie und die Wertschätzung für die Demokratie wird unmittelbar davon betroffen auch, wie diese Demokratie auch von der Politik gelebt wird. Ob sie den Eindruck erwecken, und nicht nur den Eindruck erwecken, ob sie das auch tatsächlich tun, dass ihnen daran gelegen ist, für das gemeinsame Leben etwas zu erreichen. Also nicht nur etwas zu erreichen, dass ihre Partei 5 Stimmen mehr oder 5 Stimmen weniger kriegt, sondern sich wirklich überlegen, für diesen Staat, für dieses Land, für unsere Gesellschaft, was ist denn da wichtig? Und ich glaube, dass das auch eine große Rolle spielt, diese ständige Hackselbeißerei, ja, dass man nicht zu einem Austausch von Argumenten findet. Also in vielen Fällen ist es nicht immer so, in einem Parlament gibt es genug sachliche Diskussionen auch. Und natürlich muss man jetzt auch sagen, die Medien werden nicht drüber schreiben, die haben auf einem hohen Niveau, vielleicht schreiben sie das auch, weil das ja auch selten ist, auf einem hohen Niveau Argumente ausgetauscht. Sie schreiben natürlich über das, was so untergriffig ist, nicht? Weil das erregt Aufmerksamkeit und das bringt Klicks. Und daher wird das natürlich viel stärker verbreitet als das andere. Das ist schon auch so. Das ist ein Punkt, der da eine große Rolle spielt, also das politische Klima, die Art, wie politische Parteien und Politikerinnen und Politiker in der Öffentlichkeit miteinander umgehen, ob sie sich wirklich in der Sache damit auseinandersetzen oder in erster Linie darauf schauen, was ist für meine Partei gut, für mich gut, aber fürs Land, das interessiert mir eigentlich nicht, und dann bringen sie halt irgendwelche Formel oder Schlagworte, aber es ist nicht viel dahinter. Das andere, was auch eine große Rolle spielt, ist natürlich die Auseinandersetzung oder die Bewältigung der ganz großen Herausforderungen, die wir jetzt haben. Und da kann der Eindruck entstehen, die Demokratie, wie wird die Demokratie das zusammenbringen? Nicht, also schauen wir nach China, die schaffen das, ja, die sind da viel effizienter. Und die Herausforderungen sind gewaltig. Das Klima, das ist gigantisch, was hier zu geschehen hat. Die Migration, gigantisch. Also auch die Schlagworte, die da immer verbreitet werden. Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, und zwar über den englischen Plan, und Österreich liebäugelt ja auch damit, die Asylverfahren nach Ruanda auszulagern und die Leute dorthin zu fliegen. Und da hat eben eine Fachfrau, die sich also in Ruanda gut auskennt, hat er gesagt, ja, sie versteht das überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Ruanda ist so dicht besiedelt, was sollen sie dort mit den Leuten beginnen? Ne? Also wie sollen das funktionieren? Ne? Das kann ja nie für diese große Zahl von Menschen funktionieren, die dort weg wollen in Afrika. Oft sind es Afrikaner, oder hier geht es ja auch gerade, wenn es um England geht oder auch Europa geht, geht es auch um Afghanen, es geht um Syrer, es geht um Iraker. Wo sollen die dann in Ruanda, nicht? Also das ist ja auch etwas dieser, man kann sagen, Unernst, mit dem an diese Probleme herangegangen wird. Oder wenn immer wieder gesagt wird, gerade in der Migrationsdebatte, ja, wir müssen außerhalb von Europa oder außerhalb von Österreich Asylverfahren durchführen. Und es soll dort geklärt werden. Die Leute dürfen nicht einmal reinkommen, weil dann werden wir sie nicht mehr los. Das ist ja unmöglich, dieses Modell, wenn es nicht eine Aufteilung derjenigen gibt, die Asyl bekommen. Oder man schafft das Asyl gänzlich ab, nicht? Aber sonst geht's nicht. Aber ich kann nicht einerseits das blockieren, die Aufteilung, und andererseits sagen, wir machen es gemeinsam woanders. Kann nicht aufgehen. Und all diese Widersprüchlichkeiten führen dazu, dass die Leute sagen, ja, aber eigentlich, das funktioniert nicht. Ne? Das ist mit so einem Unernst, ist man da dabei und schaut nur, dass man halt Stimmen kriegt, aber ist nicht wirklich in der Lage oder nicht willens oder was immer, die Probleme zu lösen. Und das ist schon etwas, also wenn man das nahe an sich herankommen kann, was einen nicht ganz ruhig schlafen lässt. Ne? Weil es ja Themen und Herausforderungen sind, die keinen Aufschub dulden. Also ich bin ja neugierig, wie das weitergehen wird, jetzt mit der Entscheidung des EGMR über die Schweizer Pensionistinnen, die hier erreicht haben, dass eben Klimaschutz als ein Menschenrecht anerkannt wurde. Ob hier jetzt so ein Druck für die Politik aufgebaut werden kann, doch mehr zu tun. Ja. Man wird sehen, nicht? Obwohl das ist auch nicht befriedigend, wenn man sagt, die Gestaltung verlagert sich von der Politik zu den Gerichten. Die Gerichte sind jetzt diejenigen, die unsere Zukunft gestalten. Das ist keine befriedigende Lösung für die Demokratie. Weil Richter und Richterinnen sind ja nicht in dem Maß politisch legitimiert, wie es die Abgeordneten im Parlament sind. Sie haben ja auch nicht diese Verantwortung, die die Abgeordneten haben oder haben sollen. Sie können auch nicht abgewählt werden. Die Abgeordneten kann man abwählen, wenn das nächste Mal, das ist überhaupt der größte Vorteil der Demokratie, dass es einen Machtwechsel gibt, ohne dass jemand beseitigt werden muss oder eingesperrt werden muss. Das ist der ganz große Vorteil. Und die Richter tragen ja diese Verantwortung nicht. Also das ist auch eine verhängnisvolle Entwicklung, mit der wir irgendwie zurechtkommen werden müssen. Also es ist kein schönes Bild, das ich hier zeige, tut mir leid, aber ich bin in guter Gesellschaft mit dem Göteborg-Institut, habe ich schon gesagt. Mehr als 60% der Menschen leben ja in Staaten mit autoritären Regimen, nicht? Es gibt auf der ganzen Welt noch 34 Staaten, die echte Demokratien sind. Also keine bloße Wahldemokratie wie Österreich, sondern wirkliche Demokratie. Alle Staaten, so gut wie alle Staaten, ich glaube bis auf 6 oder 7, nennen sich aber Demokratie. Auch der Begriff wird da auch missbraucht. Nicht nennen sich Demokratie Saudi-Arabien natürlich, der Oman, Abu Dhabi, Katar, dann Brunei und der Vatikan. Das sind die einzigen Staaten, die von sich nicht sagen, wir sind eine Demokratie, wäre beim Vatikan auch erstaunlich, nicht? Aber die sagen das nicht. Aber alle anderen sagen, wir sind eine Demokratie. Und in Wahrheit sind es aber nicht eine Demokratie, wenn der Begriff Demokratie irgendetwas aussagen soll. Ja, ein trauriges Bild, aber was tun wir? Es hilft ja nichts, nicht? Wir müssen schauen, dass wir Lösungen finden. Und was heißt Lösung? Wir müssen schauen, dass es jedenfalls in dem Ausmaß, in dem jeder von uns oder jede von uns dazu beitragen kann, dass sich etwas ändert, dass wir da etwas tun. Was ist dazu ganz wichtig? Ganz wichtig ist natürlich Information. Und wir haben nämlich eine Bedrohung der Demokratie und das ist eine ganz extreme Gefährdung durch die sozialen Medien, durch TikTok vor allem. Und da ist es ja auch interessant, da habe ich einen Artikel gelesen, dass in Deutschland die AfD hat am weitaus meisten Follower auf TikTok. Ich weiß nicht, 17 Millionen oder ich weiß es nicht mehr. Aber weitaus mehr als die anderen. Und die anderen haben in Ansätzen vielleicht irgendetwas, was sie gesagt, die anderen Parteien, weil sie gesagt haben, ja, mit TikTok, da batzen wir uns gar nicht an. Das ist natürlich schwierig, ja, weil ja das einerseits bedeutet, dass man sich hier eines Mediums bedient, das, erstens weiß man nicht, wie China das beeinflusst, das wissen wir nicht, die Amerikaner wollen es ja auf eine gewisse Art verstaatlichen, also das weiß man nicht. Aber jedenfalls ist es etwas, das außerordentlich erfolgreich ist mit diesen Videoclips und natürlich die Einstellung und die Haltung der Leute beeinflusst. Die Verbreitung von Falschnachrichten ist in einem Maß erleichtert worden, die man sich nie hätte vorstellen können. Jetzt geht es nicht nur um die Deepfakes, wo halt irgendjemand da gezeigt wird, wie irgendetwas sagt, was er in seinem Leben nie gesagt hat, aber man erkennt nicht, dass das manipuliert ist und dass das einfach fabriziert ist. Was tut man hier? Ein Punkt ist natürlich, dass es auch für diese großen Plattformen Regeln geben muss. Nicht? So wie für die Medienhäuser gibt's Regeln. Ja? Und das kann natürlich, das kleine Österreich kann da nichts durchsetzen. Daher finde ich auch die ständige Kritik an der EU, finde ich sowas von daneben. Weil allein können wir gar nichts machen. Ob das jetzt die Sicherheit ist, ob das jetzt die Beeinflussung durch diese sozialen Medien, durch die großen Plattformen ist, was immer ein so kleiner Staat wie Österreich, jeder Staat, auch eine größere Stadt, auch Deutschland oder Frankreich oder was immer, ist allein verloren. Wenn, haben wir überhaupt nur eine Chance in der EU. Und die EU hat nur eine Chance, wenn es ihr gelingt, wirklich Regeln aufzustellen, diese Regeln auch durchzusetzen gegenüber diesen großen Plattformen und damit auch, und das ist dann der große Dienst, den die EU an der Gesellschaft, auch an der Weltgesellschaft, für die Weltgesellschaft leistet, damit auch ein Beispiel gibt für andere, dass es hier Regeln gibt, die dann übernommen werden müssen, wenn jemand in Europa Geschäfte machen will. Und es ist immerhin ein Markt von 400 oder 500 Millionen Menschen. Also das ist schon interessant. Also es braucht Regeln für die Plattformen. Es braucht vielleicht in einem kleinen, das ist noch ein kleinerer Bereich, vielleicht eine Klarnamenpflicht. Nicht, weil was ja möglich ist, Sie können anonym posten. Und jetzt gibt es zwar den schönen Appell, posten Sie nichts, was Sie dem anderen nicht auch ins Gesicht sagen würden. Ja, das ist schon so, aber das wird nicht so gelebt, nicht? Also vielleicht würde das auch helfen. Aber ich glaube, das Wesentliche werden allgemeine Regeln, die dann auch durchgesetzt werden mit entsprechend hohen Strafen, die man wirklich spürt. Nicht so, ich war ja in meiner ersten Zeit als Richterin am Handelsgericht Wien und damals gab es zwischen Kurier und Kronenzeitung und auch täglich alles, das war diese Falk-Zeitung, da waren immer vor der Medienanalyse waren da immer Kämpfe gegeneinander und da haben sie immer Gewinnspiele gemacht und die waren damals noch verboten. Und dann hat immer einer den anderen geklagt, dass dieses Gewinnspiel verboten gehört und wir haben es halt verboten. Und dann haben wir halt eine Urteilsveröffentlichung aufgetragen und ich weiß nicht, die hat vielleicht damals, 50.000 Schilling oder wie viel gekostet. Das haben die alles aus der Portokasse gezahlt. Ja? Das hat die überhaupt nicht berührt. Haben sie von vornherein einkalkuliert. Das kostet eben dieses Gewinnspiel, wenn man das macht. Und so kommt mir da, hier kommt es mir ähnlich vor. Wenn das jetzt geringere Beträge sind, dass die gar nicht spüren, ich weiß nicht, wenn es 10 Millionen sind oder auch 100 Millionen spüren die ja gar nicht. Ne? Das müssen schon höhere Beträge sein, dass die überhaupt beginnen nachzudenken. Also, dass man hier Sanktionen einführt. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, und die ist ganz wichtig, das ist natürlich Medienbildung. Und Medienbildung, das ist ein umfassendes Thema. Nicht? Es gibt ja einen Referenzrahmen des Europarates für politische Bildung. Und in diesem Referenzrahmen steht, welche Punkte hier für demokratische Bildung ausschlaggebend ist. Das sind Werte, also Respekt vor der Würde des Menschen, Achtung, persönliche Freiheit, also die Werte, die man leben soll. Das zweite ist eine Haltung, ja, Offenheit, ja, auf den anderen zugehen. Das andere sind Fertigkeiten und Fähigkeiten. Und das andere ist Wissen und auch kritisches Denken. Und jetzt kann ich im Unterricht, wenn ich jetzt diesen Referenzrahmen habe, kann ich oder muss ich im Unterricht versuchen, das zu vermitteln. Also Bildung ist ganz entscheidend. Und Bildung beginnt nicht, wenn die Kinder ihr erstes Smartphone kriegen. Kriegen sie immer früher, ja. Bildung, diese Bildung muss im Kindergarten beginnen, ganz früh. Und es muss ein Bewusstsein dafür geschaffen werden. Vor allem auch ein Bewusstsein, und viele wissen das nicht, auch Erwachsene nicht, wie viel Falschnachrichten es da gibt. Und man muss auch Mittel an die Hand geben, wie man das erkennen kann, ob etwas falsch ist oder ob etwas richtig ist. Peter Biri, Sie kennen vielleicht den Schweizer Philosophen, der dieses schöne Buch geschrieben hat, Wie sollen wir leben, schreibt in dem Buch, wann immer etwas Neues auf uns zukommt, dann sollen wir zwei Fragen stellen. Und die erste Frage ist, was bedeutet denn das eigentlich? Und die zweite Frage ist, woher weiß ich das? Also was ist die Quelle? Und ich glaube, wenn es gelingt, jetzt diese zwei Kriterien wirklich zu beachten, dann hat man schon viel gewonnen. Also die Bildung ist ganz entscheidend, früh beginnen und was mindestens so entscheidend ist und ich glaube, es ist sogar entscheidender, das ist das Vorleben. Die Erwachsenen müssen das vorleben und jetzt nicht nur die Eltern, die sollten das sowieso machen, jeder und jede von uns. Denn die Beispiele und das, was man von den anderen sieht, das prägen ja, prägt ja auch. Ja. Und daher ist es eine Aufgabe für alle, wenn wir erreichen wollten, dass all diesen Informationen kritisch gegenübergetreten wird und auch die Manipulationsmöglichkeit nicht so gigantisch ist, wie sie ist. Ganz wird man es nicht ausschalten können. Und es wird ja jetzt ständig auch schon darüber geschrieben, in diesem großen Wahljahr, das wir heuer haben, was da schon Bots installiert sind und was da schon Informationen verbreitet werden und wie hier versucht wird, die Wahlen zu beeinflussen. Wir werden es bei den Europawahlen sehen, wir werden es bei den anderen Wahlen sehen. Also das ist wirklich ein brennendes Problem. Das Nächste, was ganz entscheidend ist und was wir erreichen müssen, wir müssen auch in unserem Staat eine Verteilung von Lebenschancen erreichen, die als gerecht empfunden wird. Ich meine, Gerechtigkeit ist so ein Begriff, ja, das ist sehr schwammig. Aber etwas, von dem man sagen kann, ja, das kann ich akzeptieren, ja. Also, ich habe die Möglichkeit, weil diese gleiches Recht für alle, das bei uns in der Verfassung festgeschrieben ist, das kann natürlich nur wirklich gelebt werden, wenn auch jeder die Möglichkeit hat, Zugang zu haben zu den Rechten. Und das setzt eine gewisse Bildung voraus. Und man liest auch immer wieder in der Zeitung, Bildung wird bei uns vererbt. Ja? Was auch logisch ist, wenn ich Eltern habe, ja, die mit mir lernen, die mir Türen öffnen, die mir zeigen, wie was geht, tue ich mir viel leichter als Eltern, die da überhaupt keinen Zugang haben. Ja? Und jetzt hat niemand von uns, niemand überhaupt hat sich seine Eltern ausgesucht. Ne? Die Geburtslotterie war für uns eine Glückslotterie, für viele andere nicht. Ja? Und diese extreme Ungerechtigkeit, das kann man natürlich sowieso nicht zur Gänze beseitigen. Ne? Das wäre illusionär, wenn man sagt, na gut, man kann das völlig austauschen. Ja? Also man kann das machen und wie in Sparta werden dann die Kinder alle vom Staat erzogen oder so. Das kann man nicht wollen, nicht? Aber man muss viel mehr in die frühkindliche Erziehung, in Kinderbetreuungseinrichtungen, in die Schulen investieren. Ich verstehe ja den Widerstand gegen die verschränkte Ganztagsschule nicht. Das ist mir nicht nachvollziehbar, weil ja dieses Bild, das jetzt noch aus meiner Kindheit und Jugend ist, was man damals so in den Lesebüchern auch gesehen hat, nicht, es ist 12 Uhr, die Mutter mit der weißen Schürze steht da und wartet auf die Kinder und das Essen steht schon auf dem Tisch und der Vater kommt und alle essen gemeinsam zu Mittag. Das ist ein Bild, das heute nicht mehr gelebt wird, ja? Und vor allem ist es ja ein Unterschied, ob jetzt ein Kind kommt, du weißt, um eins oder um zwei nach Haus und da setzt sich die Mutter mit ihm hin, nachdem sie mit ihm beim Geigenunterricht oder Klavierunterricht war oder beim Turnen oder beim Ballett war oder wo immer und hilft ihm bei der Aufgabe oder das Kind kommt nach Haus. Niemand ist da. Es ist zwar jemand da, aber der spricht nicht Deutsch. Das Kind ist auf sich allein gestellt. Das Kind hat jetzt nicht sein Zimmer, wo der Schreibtisch steht und er setzt sich dorthin. Hat das alles nicht, ja? Das ist doch ein Riesenunterschied. Ne? Das ist doch ein Nachteil, den dieses Kind hat, den man kaum ausgleichen kann. Und das hat mich ja an der Pandemie so extrem gestört, nicht? Dass es ja vor allem die Kinder getroffen hat, die eben keinen Garten hatten. Und der Nationalratspräsident hat damals gesagt, na, so sollen sie auf den Balkon gehen. Es gibt auch Menschen, die keinen Balkon haben, ja? Die Parks waren zugesperrt, ja? Und die Kinder waren auf sich allein gestellt. Und man hat das geschehen lassen. Ja, sehenden Auges. Weil es gab schon genug Leute, die da gewarnt haben, wie sich das auswirkt. Also da muss man was tun. Da gibt's tolle Initiativen. Es gibt zum Beispiel Teach for Austria. Weiß nicht, ob Sie das kennen. Quereinsteiger. Die haben also unterschiedliche Studien absolviert und die unterrichten dann 2 Jahre in so einer Brennpunktschule. Wien bietet da ja viel an, aber es gibt's auch in anderen Bundesländern, in der Steiermark bisher nicht, weil die Bildungsdirektion sagt, wir haben eh genug Lehrer, was halt absolut nicht mehr stimmt. Aber mein Gott, ist so, die wollten das nicht. Vielleicht kommt es einmal dazu. Aber jedenfalls, Das führt dazu, wenn diese jungen, motivierten Leute in die Schulen kommen, dass sich auf das Klima ändert, ja? Und die sind, also ich habe da einige kennengelernt, die sind oft mit so einer Begeisterung dabei und können wirklich was bewirken. Ich habe auch von Teach for Austria gehört, also weil ich da öfter Kontakt mit diesen Leuten habe. Nur ein Beispiel, in einer Schule, in einer Mittelschule in Wien, da die 14-Jährigen werden gefragt, was wollt ihr denn mal machen? Ja? Und da haben einige gesagt, also ich will Arzt werden oder Ärztin oder was immer. Hat aber nicht gewusst, wie man da hinkommt. Ja, hat keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ein Drittel der Klasse hat gesagt, IGAMS. IGAMS. Muss man sich einmal vorstellen. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo Sie ja jeden Tag in der Zeitung lesen können, wir haben zu wenig Arbeitskräfte. Also nicht nur Facharbeitskräfte, wir haben überhaupt zu wenig Arbeitskräfte. Und ich verstehe ja auch nicht die Logik hinter der Forderung, die Leute auszuweisen und re-zu-migrieren oder wie immer man das formuliert. Verstehe ich nicht, weil was dann alles stillsteht, kann man sich vorstellen. Ne? Aber jetzt unabhängig davon, dass jetzt die persönlichen Lebenschancen dieses jungen Menschen schlecht sind, ja, aber auch für die Gesellschaft ist das ja ganz negativ. Und jetzt muss ich gar kein guter Mensch sein und nichts, ne? Aber ich muss nur egoistisch sein, egoistisch für unser Land. Und dann muss ich sagen, na, da muss doch eine Möglichkeit geben, ja. Oder vielleicht kennen Sie die Initiative Sindbad, das finde ich auch, ist auch eine ganz tolle Initiative, das ist ein Mentoring-Programm für auch Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse oder des polytechnischen Lehrgangs. Und das sind junge Leute, die sich dafür zur Verfügung stellen, die treffen die einmal im Monat. Und die erleben dann, dass diese Kinder, die jetzt, die sie begleiten, die Mentees, dass die überhaupt keinen Kontakt zu irgendjemanden haben, der sich in diesem Land auskennt, wie man Lehrstelle kriegt. Ich hatte im Parlament eine Mitarbeiterin, die auch so eine Mentorin war bei Sindbad und die hat ein Mädchen betreut aus einer streng religiösen muslimischen Familie. Das Mädel hatte, glaube ich, 4 Brüder, 2 waren jünger, 2 älter und sie musste die Brüder bedienen, auch die Jüngeren haben ihr einfach Aufträge erteilt, jetzt machst du das oder machst du das. Und die hat da meiner Mitarbeiterin gesagt, mein Gott, ich würde so gern auch mal ohne Kopftuch gehen oder halt ein kurzes Kleid anziehen und all das darf sie nicht, ja. Und dann hat meine Mitarbeiterin hat zu mir gesagt, du eigentlich, ich kann ihr gar nicht helfen, ne? Ich kann ja nichts erreichen für sie. Und dann sagt dieses Mädel eines Tages zu ihr, allein schon dadurch, dass ich dich kennengelernt habe, hat sich mein Leben verändert. Und ich glaube, das ist auch so entscheidend, ja. Und dass diese Menschen sich auch angenommen und angesprochen fühlen, gesehen fühlen. Die sind ja da, die gehen ja nicht weg. Ne? Also da muss ich viel mehr tun. Dann muss ich natürlich, und das liegt auch in unserer Macht, die Art ändern, wie die Politik betrieben wird, wie man miteinander umgeht. Nicht? Dass diese Wadelbeißerei, dieses Hackeschmeißen, da müssten auch diese Leute in sich gehen und sagen, ja, was ist denn für den Staat wichtig? Für das gemeinsame Leben, für das Gemeinwohl notwendig. Was müssen wir da tun? Und jeder, der im Parlament sitzt, sollte sich diese Frage stellen. Was kann denn ich dazu beitragen, dass in diesem Land Österreich das gut funktioniert, dass sich die Menschen hier daheim fühlen, angenommen fühlen, alle, die da sind. Also nicht nur, wenn sie einen österreichischen Pass haben. Ja, das wäre die Grundaufgabe. Aber es kann jeder von uns dazu beitragen, schließlich gehen wir ja zur Wahl und wir wählen. Und da müssen wir uns halt die Leute schon genau auch anschauen. Also es gibt verschiedene Bereiche, in denen wir etwas tun können. Die Demokratie ist gefährdet. Der Fall ist zwar ernst oder hoffnungslos, aber nicht ernst, könnte man eher sagen. Aber ich glaube, was das Ziel ist, das Ziel müsste sein, das, was mir ein Schweizer gesagt hat. Vor ein paar Jahren habe ich einen Schweizer getroffen, der damals schon seit 20 Jahren in Österreich gelebt hat. Und ich habe ihn gefragt, was ist in Ihrer Meinung nach der größte Unterschied zwischen Österreich und der Schweiz? Und er hat zu mir gesagt, wenn ich einen Schweizer frage, was ist denn der Staat? Dann sagt der Schweizer oder die Schweizerin, der Staat, das sind wir. Mhm. Wenn wir uns diese Frage stellen, dahin müsste man kommen, dass wir auch diese Antwort geben. Und wenn wir diese Antwort geben, dann folgt daraus ja auch eine Verantwortung, dann folgt daraus auch eine Bindung für den Staat, auch untereinander und auch die Motivation, wirklich was zu tun für diesen Staat, für unsere liberale Demokratie, dass auch aus Dankbarkeit, dass wir hier leben dürfen. Danke. Thank you.